Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Angela Gutzert, herzlich willkommen. Die Autorin Ulrike Kolb hat ihre Erinnerungen an ihr bewegtes Schriftstellerleben veröffentlicht. Erinnerung so nah lautet der Titel. Gleich können Sie das Gespräch mit Ulrike Kolb hören, das ich vor der Sendung mit ihr geführt habe. Zunächst soll es hier um die Pest gehen, eine Pandemie, die in Europa im 14. Jahrhundert wütete und rund ein Drittel der Bevölkerung dahinraffte. Immer wieder wurde in der Literatur diese Katastrophe zum Thema gemacht, auch wenn deren Autoren dieses Ereignis im Grunde genommen oft nur benutzten, um damit die Zustände ihrer jeweiligen Gegenwart ins Visier zu nehmen. Erinnert sei an Albert Camus' Roman »Die Pest« oder Daniel Defoes Buch »Die Pest in London«. Gerade diese Bücher sind zurzeit sehr gefragt, vielleicht um Antworten zu finden auf eine Heimsuchung wie die der derzeitigen Corona-Epidemie, der man sich mehr oder weniger ja schutzlos ausgeliefert fühlt. Vielleicht auch, um nach Mustern zu suchen, wie wohl eine Welt nach der Pandemie aussehen könnte. Mit dieser Frage hat sich ein Autor beschäftigt, der bislang bei uns kaum bekannt sein dürfte, Bruno Jachenski. Seinen Roman »Die Pest über Paris« veröffentlichte der Kommunist und polnische Emigrant 1928 in Paris. Uli Hufen stellt Werk und Autor vor.
Bruno Jachenski verliert keine Zeit. Gleich auf der ersten Seite wird sein Held Pierre arbeitslos.
Pierre hatte es von den Kollegen gehört. Wegen der schlechten Konjunktur in Frankreich kauften die Leute keine Autos mehr.
Auf Seite 7 muss Pierre seiner Freundin Jeanette sagen, dass er kein Geld für Essen hat.
Sie warf ihm einen verwunderten, verständnislosen Blick zu.
Und nur wenige Zeilen weiter ist Pierre obdachlos. Er streift durch Paris, er verdingt sich nachts für ein paar Francs als Gemüseträger und er beobachtet. Da sind solche wie er, abgerissen, ohne Hoffnung. Ihre Zahl wächst, jeden Tag. Und dann sind da die Wohlgenährten und die Gutgekleideten, die sich in Automobilen durch Paris chauffieren lassen, von einem Restaurant zum nächsten Café und dann ins Kabarett oder zu einer Prostituierten. Das kann Pierres treulose Freundin Jeanette sein, es können aber auch Kinder sein. Moral hat in Paris der heraufziehenden Weltwirtschaftskrise keinen Platz mehr. Die einen können sie sich nicht mehr leisten, die anderen wollen nicht. Die sozialen und politischen Fronten in Europa waren klar gezogen für den 1901 im ländlichen Südpolen in eine polnisch-jüdische Familie geborenen Bruno Jachenski. Die künstlerischen ebenso. Jachenski war Kommunist, er war aber auch Mitglied diverser literarischer Avantgarde-Zirkel und gilt als einer der Köpfe des polnischen Futurismus. 1925 musste Jachenski Polen verlassen. 1926 entstand in Paris sein erstes Agitprop-Theaterstück. 1928 schließlich Pest über Paris. Besonders im ersten Teil des Romans gelingt die Verbindung von politischer Agitation und literarischer Avantgarde eindrucksvoll. Auf jeder Seite findet Bruno Jachenski verblüffende, starke Bilder für das verkommene Paris, für Pierres sozialen Abstieg und seine Radikalisierung. So wie hier. In einem fiebrigen Traum wird aus der Treppe zur Metro, auf der Pierre schläft, eine furchterregende, dystopische Rolltreppe.
Aus dem gähnenden Erdspalt, aus dem offenen Rachen der Metro, stieg dumpf und rhythmisch ratternd die endlose, eiserne Harmonika der Rolltreppe empor. Nacheinander fuhren krachend immer neue Stufen herauf und auf ihnen nebeneinander die zerlumpten, willenlosen Körper. Das obere Ende der Treppe, auf dem Pierre lag, befand sich schon irgendwo hoch oben in den Wolken. Unten schrie das vieläugige Paris mit Milliarden Lichtern in das seelenlose Schweigen der Nacht.
Dann geht alles ganz schnell. Das unberechenbare Roulette des Zufalls, wie Jachenski schreibt, schlägt zu. Ein Bekannter zeigt Pierre seinen Arbeitsplatz, ein Laboratorium, in dem an Impfstoffen gegen Scharlach und Wundstarrkrampf, Typhus und Cholera geforscht wird. Und gegen Pest. Und Pierre hat eine Erleuchtung. Er hat zwar mittlerweile selbst völlig überraschend wieder Arbeit gefunden, als Wächter in einem Wasserturm, aber sein Hass auf die Verhältnisse ist unvermindert groß. Jetzt ist ein Ventil gefunden. Pierre stiehlt zwei Reagenzgläser und entleert sie in die Trinkwasserversorgung von Paris. Und so kommt die Pest nach Paris. Am 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag. Das große Sterben beginnt.
Ein blasser, ungewisser und schwüler Tag zog herauf. Die Läden wurden nicht geöffnet. Die billigen Papierlampions schaukelten über den menschenleeren Straßen wie Blasen über einer versteinerten Flut. Die Hälfte der Zeitungen erschien nicht. Das Radio meldete, bis zum Mittag seien 160.000 Todesfälle registriert worden.
Allerdings, Bruno Jaschensky wäre kein richtiger Kommunist gewesen, wenn er außer an Rache nicht auch an das kommende Himmelreich geglaubt hätte. Die Pest wütet unbarmherzig, sie bringt ans Licht, was faul war in der Gesellschaft. Aber dann, als das Sterben endet, steigt aus der Asche des alten bürgerlichen Paris etwas Neues. Eine utopische Kommune der Gerechtigkeit. Die Erinnerung an die Pariser Kommune von 1871 war wach, die russische Revolution erst 10 Jahre her. Kurz nach Erscheinen seines Frontalangriffs auf die Französische Republik muss Bruno Jaschensky wieder fliehen. Ob er wirklich wegen Pest über Paris des Landes verwiesen wurde oder doch eher wegen seiner Tätigkeit als kommunistischer Agitator unter Fabrikarbeitern, es lässt sich nicht klären. Doch eins ist offensichtlich: Die Regierung betrachtete ihn als gefährlichen Aufrührer. Zuflucht bietet jetzt nur noch einer: Josef Stalin. Und so spielt der letzte Akt in der großen Lebenstragödie des Bruno Jaschensky in Moskau. Zunächst macht er eine steile Karriere. Aus dem abgerissenen Flüchtling und Kämpfer für die Rechte der Erniedrigten und Beleidigten wird ein hoher Literaturfunktionär mit Limousine und Salär. Und aus dem begabten Futuristen wird ein linientreuer sozialistischer Realist. 1934 gehört Jaschensky zu jenen Schriftstellern, die die Erbauung des Weißmeer-Ostsee-Kanals durch Gulag-Häftlinge als Freudenfest des Sozialismus besingen. Der Geheimdienstchef Genrich Jagoda zählt zu seinen Freunden. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Jagoda wird abgesetzt, Jaschensky verhaftet, zu 15 Jahren Lager verurteilt und dann doch erschossen. Und Pest über Paris, Jaschenskys Hauptwerk? Der Roman war 1928 eine Sensation und wurde in viele Sprachen übersetzt. Ein Faustschlag ins Gesicht des bürgerlichen Anstands und des guten Geschmacks, wie man ihn damals offensichtlich sehr viel mehr gutierte als heute. Knapp 100 Jahre später, inmitten einer anderen Pandemie, fällt beim Lesen zunächst auf, wie Jaschensky die Pariser auf den Ausbruch der Pest reagieren lässt. Mit Panik, Quarantäne, Gerüchten, Verschwörungstheorien. Es gibt Profiteure und Hoffnung auf Impfung. All das kennen wir nun auch.
Die in ihren Wohnungen ungeduldig warteten Pariser drängten am 5. Tag entgegen dem Verbot der Präfektur mit widerstreitenden Gefühlen auf die Straßen. Jemand streute die Losung aus, das beste Serum gegen die Pest sei der Alkohol. Die Bistros pulsierten, die Korken knallten, die Jazzbands spielten laut.
Doch je länger man liest, umso klarer wird, der Kern der Sache liegt anderswo. Der Kern der Sache ist nicht die Beschreibung der Seuche. Der Kern ist die Frage nach dem Danach. Bruno Jaschensky glaubte an die Zukunft und hielt eine bessere Welt nicht nur für wünschenswert, sondern für möglich.
Uli Hofen, der Roman Pest über Paris von Bruno Jaschensky ist beim Wiener Verlag Bahö Books erschienen, in der Übersetzung aus dem Polnischen von Klaus Stemmler, 334 Seiten, 20 Euro. Ulrike Kolb, 1942 in Saarbrücken geboren, gehört zur Kriegsgeneration. Ausgestattet mit einer besonderen Sensibilität für die politischen Entwicklungen in der Nachkriegszeit. Insbesondere die Erkenntnisse über die nationalsozialistischen Verbrechen, wie dann auch die politischen Unruhen und Umwälzungen in den 60er und 70er Jahren, die Ulrike Kolb in Berlin erlebte, prägten ihr erzählerisches Werk. Zuletzt erschien ihr Roman »Die Schlaflosen«, das war 2013. Seitdem hat die heute 78-Jährige an einem Erinnerungsbuch gearbeitet, das nun erschienen ist. Erinnerung so nah, so der Titel. Gleich am Anfang schreibt sie, dass der Tod ihrer Mutter, die ihr Leben lang unter schweren Psychosen litt, sie selbst in einen Erinnerungskanal gestoßen habe. Ich habe Ulrike Kolb in Berlin erreicht und sie zuerst gefragt, ob das Schreiben an diesem Buch für sie vielleicht auch so etwas wie ein Befreiungsschlag gewesen sei.
Weiß ich nicht, ob es ein Befreiungsschlag war. Jedenfalls habe ich anschließend nach dem Tod meiner Mutter mit der Arbeit an diesem Buch angefangen. Und ich würde sagen, es war eher ein Bewusstwerdungsprozess über die Beziehung zu meinen Eltern, speziell zu meiner Mutter, denn ich hatte immer mit ihr gekämpft. Und während sie dann so krank da lag, bevor sie starb, und sie war ja auch schon sehr, sehr alt und dement, habe ich plötzlich eine tiefe Liebe zu ihr empfunden. Das hat natürlich meine Neugier sozusagen auf meine eigenen Gefühle, die sich plötzlich so gewandelt hatten, geweckt. Und das war vielleicht der Auslöser.
Das Thema Erinnerung prägt ja Ihr gesamtes Werk, würde ich sagen, zumindest Ihre wichtigsten Romane. Also ich nenne mal welche. In Joram erinnert sich die Protagonistin an ihre Ehe mit einem jüdischen Israeli. In Diese eine Nacht kämpft eine Frau um ihren Mann, der ins Koma gefallen ist. Sie erzählt ihm von der gemeinsamen Vergangenheit. In Frühstück mit Max geht es um das Wiedersehen eines Paares in New York, wobei sie sich ihr Leben erzählen. Frau Kolb, Sie sind Jahrgang 1942, also ein Kriegskind. Damit waren Ihnen und Ihrer Generation spätere Konflikte und literarische Themen eigentlich schon in die Wiege gelegt, die gewissermaßen immer wieder zur Aufarbeitung drängten. Welche waren das denn insbesondere?
Ja, ich bin 42 geboren und wie ich in dem Buch ja auch beschreibe, in einem Fabrikhof aufgewachsen. Und auf diesem Fabrikhof waren sehr, sehr viele Arbeiterinnen, auch Arbeiter, unter denen ich mich gerne aufhielt. Und ich durfte überall hin und durfte jeden alles fragen. Und da hörte ich als Kind ganz oft das Wort Krieg und Gefallen und Witwe. Und ich kriegte so, wie ein Kind eben das auffängt, hier und da etwas mit, was immer mit, und das habe ich gespürt als Kind, an großen Grauen zusammen. Und das macht ein Kind natürlich neugierig.
Was ja auch in Ihrem Buch eine Rolle spielt. 1963 begann der Auschwitz-Prozess. 1965 wurde die Ermittlung von Peter Weiß, ein Theaterstück über den Auschwitz-Prozess, in beiden Teilen Deutschlands aufgeführt. Sie beschreiben ja auch, die Eltern schwiegen über die Shoah. Der Vater war, wie in Ihrem Buch zu lesen ist, während der Nazizeit kein ganz unbeschriebenes Blatt. Sie sind in dieser Zeit nach Berlin gezogen. Neben Paris war das ja das Epizentrum der Studentenrevolte in den 60er Jahren. Auch der endlosen Theoriedebatten und der sexuellen Freizügigkeit und so weiter. Sie haben da ja so einiges mitgekriegt und mitgemacht und doch, wie Sie beschreiben, Distanz gewahrt. Wo verlief dann für Sie da die Grenze, was die Distanz anging?
Die Distanz habe ich gewahrt in dem Moment, wo sich die 68er-Bewegung zum Terrorismus hin entwickelte. Das war für mich ganz klar, da mache ich nicht mit und ich gefährde auch meine Tochter nicht. Und ich war auch nicht überzeugt von der Gewalt. Was mich an den 68ern interessiert hat, war die Frankfurter Schule und ihre Studien zum autoritären Charakter. Denn man hat sich gefragt, das heißt die Wissenschaftler der Frankfurter Schule, wie das kommen konnte, dass die Deutschen Hitler gewählt haben. Und man kam auf den autoritären Charakter, der das möglich gemacht hat. Denn nach dem Krieg wurde oft als Ausrede vor Gerichten von Tätern gesagt, es ist uns befohlen worden. Und wir beschlossen, dass nie wieder ein Erwachsener sagen sollte, ich habe nur das getan, weil es mir befohlen wurde. Und das waren die Grundlagen der antiautoritären Erziehung. Und dazu stehe ich auch heute immer noch. Die Schläge wurden abgeschafft. Es wurde den Kindern alles erklärt, was ihnen verboten wurde. Sie durften im Dreck spielen und vieles andere noch. Das war neu. Vor allem die Schläge.
Wir kommen mal ganz kurz zurück auf die Grenzen, die Sie gezogen haben, was so die ganze 68er-Bewegung anging und die Folgen. Ulrike Kolb, Sie hatten ja beste Beziehungen, wie ich in Ihrem Buch gelesen habe, ins aufrührerische Lager. Damit meine ich jetzt zum Beispiel Rainer Langhans von der sogenannten Kommune 1, zu der ja auch Fritz Teufel und Ulrich Enzensberger gehörten. Auch offensichtlich zu Dieter Kunzelmann, ein Politaktivist und einer der Gründer der linksterroristischen Tupamaros. Sie haben zumindest diese Gestalten gekannt. Da lief, wie Sie schreiben, ideologisch einiges aus dem Ruder. Was war das für Sie insbesondere?
Das war der Terrorismus und der Antisemitismus. Also die Gruppe, die Tupamaros Berlin haben, und das habe ich auch zitiert in dem Buch, gegen Juden Stimmung gemacht und haben auch in einer Synagoge in Berlin in der Fasanenstraße Bomben gelegt an einem 9. November.
Frau Kolb, ein Thema, das sich auch deutlich in Ihrem Werk niederschlägt, wir haben darauf eben auch schon angesprochen, ist das der historischen Schuld gegenüber den Juden und der Beziehung zu Israel. Zu Ihrem engen Freundeskreis gehören Juden in Deutschland und in Israel. Wenn Sie im Roman Joram von 2009 über eine junge Deutsche schreiben, deren Liebschaft zu einem Israeli weder in Ihren deutschen noch in den israelischen Freundes- und Familienkreisen gut geheißen wird, auf welche Realität und Erfahrung beziehen Sie sich da selber?
Ich habe selber die Erfahrung gemacht, und das schreibe ich ja auch in diesem Buch hier jetzt. Ich war mit einem Israeli liiert, dessen Eltern hätten aber niemals zugelassen, dass er sich mit einer Deutschen zusammentut auf Dauer. Da sind die Wasser zu tief. Es ist eigene Erfahrung.
Ich würde gerne noch mal einen anderen Punkt ansprechen, der ja auch die nachfolgende Generation betrifft. Sie hatten das ganz am Anfang schon gesagt, Sie haben da von den Kinderläden gesprochen während der 68er Zeit in Berlin. Sie haben in dieser aufgewühlten Aufbruchzeit Kinderläden mitbegründet. Sie hatten ja auch selbst ein Kind bekommen. Diese studentenbewegten Kinderläden hatten ein besonders, ja vielleicht aus heutiger Perspektive, aber damals wohl auch schon umstrittenes Image wegen ihres Konzepts der antiautoritären Erziehung, das, um es mal vorsichtig auszudrücken, auch von einer körperlichen Unbefangenheit geprägt war. Wie hat das diese Kindergeneration, zu der ja auch Ihre Tochter zählt, eigentlich später bewertet? Sie machen da so ein paar selbstkritische Andeutungen, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, also bei uns war das ganz klar, alles, was mit Übergriffen zu tun gehabt hätte, war streng verboten. Also da haben wir sehr drauf geachtet. Kinder durften nicht sexuell missbraucht werden. Das war ganz, ganz klar. Aber meine Tochter hat später immer gesagt, ihr habt uns immer Antworten gegeben auf Fragen, die wir noch gar nicht gestellt hatten. Und das finde ich eine sehr gute Kritik. Wir hätten mit der sexuellen Aufklärung einfach warten müssen, bis sie uns die Fragen dazu gestellt hatten. Aber ansonsten in unserer Kinderladengruppe und in den Erfahrungen um mich herum gab es keine sexuellen Übergriffe. Auf der anderen Seite gleichzeitig gab es einen Professor der Psychologie, Helmut Kentler, der, heute würde man das sagen, Missbrauch, das finde ich auch den richtigen Ausdruck, benutzt hat, um junge Zöglinge zu resozialisieren. Aber dazu gibt es auch viel Literatur heute, Gott sei Dank.
Frau Kolb, gestern wurde ja der Internationale Frauentag begangen. Das führt mich zu der Frage, wie denn Sie Ihr Frauenleben in den 60er, 70er Jahren heute bewerten? Was hat sich positiv verändert und wo würden Sie sagen, ist man gar nicht vorangekommen?
Es hat sich enorm positiv verändert. Also wenn ich noch meine Ehe betrachte, es war einfach unsäglich, was für Ansichten mein Mann hatte und auch meine Schwiegermutter. Aber das hat die 68er-Bewegung, Gott sei Dank, sehr gründlich verändert. Denn dazu gehört ja dann auch die Frauenbewegung, wo heute die Frauen offensichtlich immer noch viel zu wenig verdienen. Aber ich denke, es hat sich sehr viel zum Positiven gemessen an damals verändert.
Die Schriftstellerin Ulrike Kolb, ihr Buch Erinnerung so nah, ist bei Waldstein erschienen. 222 Seiten, 20 Euro. Zu melden gibt es noch, dass der New Yorker Schriftsteller und Essayist Elliot Weinberger den mit 10.000 Euro dotierten Jeanette Schocken-Preis für Literatur erhält für sein Buch Neulich in Amerika, in dem er die Präsidentschaft von George W. Bush und Donald Trump nachzeichnet. Die Auszeichnung soll ein Zeichen setzen gegen Unrecht, Gewalt und Hass. Jeanette Schocken, Witwe des Bremerhavener Kaufhausbesitzers Julius Schocken, hatte nach dem Novemberpogrom 1938 jüdischen Bürgern eine Bleibe gegeben. Sie wurde 1941 deportiert und in einem NS-Vernichtungslager ermordet. Und hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell und meinem Kollegen Uli Blumenthal. Am Mikrofon verabschiedet sich Angela Gutzeit.